Gottesdienst und wir sind in der Urlaubszeit, das merkt man schon, dann sind ein paar weg, aber das macht nichts. Gott ist da, der Herr ist da und wir haben gerade gesungen, vielleicht kann noch jemand das Licht anmachen. Wir haben gerade gesungen von der Gottesgröße und dass Gott uns liebt. Und er liebt uns wirklich. Und er hat uns auf weites Land gestellt. Er hat uns frei gemacht vom Weg des Todes. Das wissen viele Menschen gar nicht, dass sie auf dem Weg des Todes sind. Das ist eine ernste Sache, ja. Es gibt den breiten und den schmalen Weg. Der schmale führt zur Herrlichkeit, der breite führt in die Gottesferne. Und in diesem Lied wurde ja auch von der Herrlichkeit gesprochen, die Herrlichkeit Gottes. Ich glaube, wir können uns das nicht vorstellen, was es bedeutet, in der Herrlichkeit Gottes sich zu befinden, die himmlische Herrlichkeit. Wir Menschen sind oft sehr irdisch verhaftet. Die irdischen Dinge, die sind uns so groß, die treiben uns um, die nehmen uns in Beschlag, wir versinken in diesen irdischen Dingen. Dabei sind wir eigentlich gemacht für Gottes Herrlichkeit, zur Ehre Gottes. Und unsere Bestimmung ist nicht diese Erde, wie sie jetzt ist. Unsere Bestimmung ist, in der Herrlichkeit, in der Ewigkeit zu sein bei Gott für immer. Das ist unsere Bestimmung. Wir sind eigentlich hier nur auf der Durchreise. Ja? So wie beim Urlaub, ja? Du machst eine Städtetour, du bist nur auf der Durchreise. Aber das eigentliche Ziel ist die Herrlichkeit. Und ich habe mir, jetzt möchte ich zu meinem Predigtthema kommen. Es gibt in dieser Welt ja, oder hier in unserer Welt, bemühen sich viele Menschen um eine gute Stellung. Also, was meine ich damit? Momentan, ich habe jetzt die aktuellen Zahlen nicht, aber momentan ist es ungefähr so, dass ungefähr 50% der Schüler Abitur machen und studieren. Warum? Weil man ja einen guten Arbeitsplatz möchte, gut verdienen und ein gutes Leben haben will. Das heißt, Menschen sind schon ehrgeizig, dass sie eine gewisse Stellung in dieser Welt bekommen. Ich weiß von einer Person, einer Familie, die haben sich sehr angestrengt, aus dem Motiv heraus, sie wollen studiert sein, wollen Führungsposition haben, dass sie sich von niemand anders etwas sagen lassen müssen. Man will ja frei sein, man will ja selbstständig sein, man will was zu sagen haben. Das ist unser irdisches Bemühen in unseren Tagen. Ich weiß, ungefähr in den 60er Jahren haben 15% Abitur gemacht von den Schülern. Heute sind es viel mehr, was weiß ich, 40-50% oder noch mehr. So, dahin geht die Richtung. Wer will heute auf dem Bau arbeiten, im Handwerk, als Metzger, als Bäcker? Wer will in der Gastronomie arbeiten? Dann, wenn die anderen frei haben, arbeiten? Das überlassen wir oft auch Ausländischen, Leute mit Migrationshintergrund. Wie sieht es da im Reich Gottes aus mit Zielstrebigkeit? Das ist die Frage heute Morgen. Wie sehen wir das im Reich Gottes? Also im Irdischen wollen wir was werden. Aber die Frage ist, können wir auch im Reich Gottes was werden? Wollen wir da was werden? Können wir überhaupt was werden? Das ist die Frage. Ich habe manchmal den Eindruck, dass es mit der Zielstrebigkeit, was das Reich Gottes anbetrifft, nicht so groß ist. Ne? Den Himmel bekommt man geschenkt, die Errettung auch. Das Evangelium ist umsonst, es ist frei. Und der Rest irgendwie erledigt sich von selbst, wenn wir gerettet sind. So eine Denkweise gibt es manchmal. Manchen wird erzählt, wenn sie Säugling sind und da getauft werden, werden sie Teilnehmer im Reich Gottes und damit haben sie ein Anrecht für den Himmel. Und wenn sie sterben, dann sind sie durch die Taufe, haben sie das Anrecht für den Himmel, auch wenn sie ihr Leben lang vielleicht nur ein paar Mal an Ostern oder so oder an Weihnachten einen Gottesdienst besucht haben. Ich möchte jetzt den Text lesen, der zu diesem Thema passt, und zwar aus dem Matthäusevangelium in Vers 25. Matthäus 25, Vers 14 bis 30 ist es. Vielleicht können wir nochmal aufstehen aus Respekt vor dem Wort Gottes, aber nur wer kann, wer nicht kann, darf sitzen bleiben. Und ich lese diese Verse. Das ist auch aus der Elberfelder Übersetzung. Vielleicht haben wir den Text, ja genau. Also das kann sein, dass es leicht abweicht. Meine Version ist nicht 1905, sondern 84. Also ich lese das. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. Und einem gab er 5 Talente, einem anderen 2, einem anderen 1, einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit und reiste außer Landes. Sogleich aber ging der, welcher die 5 Talente empfangen hatte, hin und handelte mit ihnen und gewann andere 5 Talente. So auch der, die 2 empfangen hatte, auch er gewann andere 2. Der aber das eine empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und rechnet mit ihnen ab. Und es trat herzu, der die 5 Talente empfangen hatte und brachte andere 5 Talente und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir übergeben, siehe, andere 5 habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh ein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch herzu, der die 2 Talente empfangen hatte und sprach, Herr, 2 Talente hast du mir übergeben. Siehe, andere 2 habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh ein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch herzu, der das 1 Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht säst und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, böser und fauler Knecht, du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. So solltest du nun mein Geld den Wechslern gegeben haben, und wenn ich kam, hätte ich das meine mit Zinsen erhalten. Nehmt ihm nun das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der da hat, wird gegeben werden und er wird Überfluss haben. Von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußere Finsternis, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Soweit dieser Text. Lass uns nochmal beten. Herr Jesus, wir danken dir, Herr, für dieses Wort, für diese Botschaft, die aus deinem Munde kommt. Herr, du hast das deinen Zuhörern selbst gesagt. Und Herr, wir wollen lernen von dem, was du uns zu sagen hast und wollen es beherzigen und möchten dich bitten, dass es unausrottbar in unserem Herzen verankert wird, damit wir es ständig präsent haben, was du gesagt hast. Wir bitten dich, Geist Gottes, leite uns in alle Wahrheit und danken dir im Voraus. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Dieses Wort war eigentlich das Wort, als ich die erste Predigt darüber gehört habe, hat Gott zu mir geredet und hat mich in den geistlichen Dienst gerufen, als das gepredigt wurde. Das ist meine persönliche Beziehung zu diesem Text. Dieser Text steht, ich möchte es ein bisschen einordnen, dass ihr verstehen könnt, um was es da geht. Dieser Text steht in Matthäus Evangelium Kapitel 25. Matthäus Evangelium Kapitel 25, Kapitel 24 und 25, das sind die Endzeitreden. Endzeitreden. Und dann in Kapitel 26 bis 28, da kommt dann die Karwoche, die Auferstehung, Kreuzigung, Auferstehung und die Himmelfahrt. Also Jesus hat diese Worte kurz vor seinem irdischen Sterben und Auferstehen gesagt. Also er hat wichtige Dinge, wenn jemand kurz vor dem Sterben ist, sagt er keine unwichtigen Dinge, keine belanglosen, kein Smalltalk oder Gerede, sondern man will noch Wichtiges weitersagen. Die nächste Botschaft, die Matthäus in seinem Evangelium dann erwähnt hat, das ist das Gericht über die Heiden. Und zwar Kapitel 25, Vers 31 bis 46. Das ist dann das Ende der Endzeitreden. Da geht es um das Gericht über die Nationen. Ihr kennt also ihr kennt es aus, wenn man ist, die Völker sind versammelt vor Gottes Thron und Jesus, Gott und jetzt auch Jesus sitzt zu Gericht und er teilt die Menschenmenge in Schafe und Böcke. Die Böcke stehen für das Böse und die Schafe für das Gute. Wir kennen nur als ein kleiner Exkurs, eine kleine Exkursion, wir kennen drei Gerichtstermine oder drei Gerichtssituationen im Neuen Testament. Die erste ist das Preisgericht, nennt man das. Das ist eigentlich, geht jetzt für die, die schon länger gläubig sind, für die anderen, die dürfen das einfach stehen lassen. Wir glauben ja auch an eine Entrückung der Heiligen vor einer siebenjährigen Trübsalszeit. So, das erste Gericht ist das Preisgericht. Die Heiligen werden entrückt. Hier geht es nicht um Verurteilung, sondern hier geht es im Preisgericht um die Art des Lohnes. Die Bibelstelle ist 1. Korinther 3, 12 bis 15. Dann das zweite Gericht, das erwähnt wird, ist das Völkergericht. Das Völkergericht findet nach der Trübsalszeit statt, wenn Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit auf die Erde kommt, um 1000 Jahre von Jerusalem aus diese Welt zu regieren. Und der dritte Gerichtstermin ist nach diesen 1000 Jahren. Am Ende der 1000-jährigen Zeit wird nochmal der Teufel losgelassen mit seinen Engeln und dann kommt dieses Gericht vor dem großen weißen Thron, wo die Werke der Menschen bewertet werden. Also wir haben hier die Situation, das zweite Gericht, kurz vor dem zweiten, also der Text beschreibt diese Situation, wo das Völkergericht stattfindet. Eigentlich ist dieser Text zuerst einmal an Israel gerichtet. Jesus hat ja in Israel gepredigt, so seine Zuhörer waren jetzt hauptsächlich Juden. Aber, so wie das im Wort Gottes öfters der Fall ist, die ursprüngliche Zuhörerschaft ist so, zum Beispiel die sieben Endzeitgemeinden, wir hatten neulich mal eine Predigt über Ephesus, über Laodicea. Und das gilt natürlich für die damalige Zuhörerschaft, aber das gilt auch für die Gläubigen aller Zeiten. Auch uns hat es was zu sagen. So, zurück zu unserem Text. Also hier, Jesus sagt, ein Mann, also jemand, der Vermögen hatte, der Habe hatte, der Güter hatte, der teilt, der beschließt, außer Landes zu reisen. Also zur damaligen Zeit konnten eigentlich nur, sagen wir, eher wohlhabende Leute außer Landes reisen, weil Reisen war auch damals gab es keine Flugzeuge, keine Autos, da war Reisen etwas beschwerlich mit Kamelen oder Eseln oder so. Und wir wissen von der Purpurkrämerin Lydia, die in Griechenland unterwegs war, aber auch in Kleinasien. Und da war man im ganzen Mittelmeerraum als Händler unterwegs. Aber das waren eben Geschäftsleute. So, hier, also jemand will außer Landes gehen. Ein Mann. Man könnte auch, als ich das so gelesen habe, dachte ich an die Himmelfahrt. Ja. Dieser Mann steht eigentlich für Gott oder für Jesus, dann Himmelfahrt. So, er hat Vermögen und er teilt nun seine Güter oder seine Habe an drei verschiedene Knechte. Dem einen gibt er 5 Talente, dem anderen 2, dem dritten eines. Und zwar, der Herr ist klug, er gibt jedem entsprechend seinen Talent, seinen Fähigkeiten. Nach seinen eigenen Fähigkeiten, dann reist er aus. Hier wird nicht gesagt, dass der Herr einen Auftrag erteilt. Es ist keine Erwähnung eines Auftrags. Aber ich möchte euch ein Beispiel sagen, warum vielleicht Jesus bei diesem Gleichnis nichts von einem Auftrag erwähnt hat. Ich wohne ja in Dotternhausen, da gibt es am Ortseingang ein Hofgut, beziehungsweise wir nennen das Schloss, also ein Herrenhaus, das 1848 gebaut wurde und 1860 erweitert, ein großes Herrenhaus, dann ein Hofgut. Da gibt es Scheunen, es gibt Stallungen, Gebäude, aber auch Ländereien, Wald und Feld. Wenn jetzt dieser Hofgutbesitzer 3 seiner Knechte sagt, hey, ich geb dir Verantwortung für das und ich mache eine Reise, was denkt ihr, wenn jemand für Verstallungen, für Kühe, für Viecher sozusagen verantwortlich ist, muss man da noch sagen, was da zu tun ist? Wenn seine Ernte da auf den Feldern steht, muss man dann sagen, hey, du bist jetzt verantwortlich für das Feld, muss man dann sagen, was zu tun ist? Ich glaube, das ergibt sich von selber. In diesem Text heißt es, sogleich aber ging der, welcher die 5 Talente empfangen hatte, hin und handelte mit ihnen. Im Urtext heißt es, sofort ging er hin und handelte. Sofort. Vielleicht hätte heute jemand gesagt, ja, der Chef ist weg, jetzt machen wir erstmal Siesta. lass mal 5 Grad sein, machen wir es locker. Nein, Jesus erzählt, dieser Knecht, der 5 Talente bekommen hat, sofort geht er an die Arbeit. Nun, Talent, das stand ursprünglich für eine Gewichtseinheit, dann, also eine Maßeinheit, dann für eine Währung und dann auch für Geld. Also vermutlich hat hier dieser Mann also Kapital übergeben. Und wie es auch heute so ist, mit Geld, wenn man Geld nur liegen lässt, wird es nicht mehr, weil die Inflation, die Entwertung, frisst mit der Zeit dieses Geld auf. Also wenn man den Wert des Vermögens erhalten will, dann muss man was damit machen. Man muss arbeiten damit. Er handelte und gewann andere 5 Talente. Eigentlich geht es, und bei diesem zweiten Knecht, der hat weniger bekommen, aber auch der ging hin und handelte mit diesen Zweien. So auch der zweite empfangen hatte, hat 2 weitere erwirtschaftet. Eigentlich geht es in diesem Gleichnis um den dritten Knecht. Natürlich geht es auch um die ersten 2, aber auch um den dritten. Der aber, das eine empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Er hat die Gabe, das ihm anvertraute, die Verantwortung, die man ihm gegeben hat, nicht genutzt. Nicht genutzt. Du, wenn man dir 100.000 oder sag mal 500.000 Euro geben würde, da könntest du einiges damit anfangen. Du könntest dir zum Beispiel eine Wohnung kaufen und sie vermieten. Dann würdest du Einnahmen haben und so weiter. Also wenn man was mit diesem, was man hat, anfängt, dann vermehrt sich das. Nun, nach langer Zeit kommt der Herr jener Knechte und rechnet mit ihnen ab. Am Anfang ist auch nichts von Abrechnen gesagt worden. Der Herr hat nicht von nichts keinen Auftrag gegeben und er hat auch nichts von Abrechnung gesprochen. Aber er kommt und dann verlangt er Rechenschaft. In anderen Worten, wenn wir das jetzt übertragen auf uns im Reich Gottes, ja, Jesus kam in die Welt, er wurde Mensch, er hat das Erlösungswerk am Kreuz vollbracht und dann ist er auferstanden und bei der Himmelfahrt in die Ewigkeit zurückgegangen. Er hat die Herrlichkeit verlassen und ist wieder zurück in die Herrlichkeit. Aber er wird eines Tages wiederkommen. Er wird sichtbar wiederkommen, er wird wiederkommen in den Wolken bei der Entrückung und er wird sichtbar wiederkommen bei seinem zweiten Kommen nach der Trübsalzeit. Er wird seinen Fuß auf den Ölberg setzen, der wird sich spalten und er wird den Antichrist mit dem Hauch seines Mundes beseitigen. 2. Thessalonicher 2, wenn ihr das nachlesen wollt, nur nebenbei. Er wird wiederkommen und dann wird er Gericht halten, das heißt abrechnen. Das heißt, er wird von unserem Leben Verantwortung verlangen. Er wird abrechnen. Das heißt, die Frage, was hast du mit den Fähigkeiten, Möglichkeiten, das ich dir in dein Leben gegeben habe, gemacht? Was hast du damit getan? Ich möchte 2 Beispiele nennen. Manche von euch kennen, also es geht um Dienst. Was tun, was handeln, was machen. Manche von euch kennen diese amerikanische Predigerin Joyce Meyer. Die bringt tägliche Andachten. Ich habe mal eine gehört, ich höre ab und zu mal eine, nicht jeden Tag, aber ab und zu. Manchmal ist es ganz einfach. Einige von euch kennen das auch. Sie sagt, eines Morgens forderte mich Gott auf, meinem Mann einen Obstsalat zu machen.
Dave, wie der Mann heißt, liebt Obstsalat zum Frühstück. Das Problem war nur, dass ich ihm keinen machen wollte. Ich dachte, warum muss ich immer sowas für ihn tun? Warum muss ich immer sowas für ihn tun? Und dann sagt sie, Gott erinnerte mich geduldig daran, dass ich in Wirklichkeit ihm diene. Wenn du einem anderen Menschen dienst, dienst du in Wirklichkeit Gott. Weil im Völkergericht, im Gericht der Heiden, im Gericht über die Nationen wird Gott fragen und klären, ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben oder ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich war durstig, ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war nackt, ihr habt mich bekleidet. Ich war im Gefängnis, ihr habt mich besucht. Ich war krank und ihr habt mir besucht. Und die einen sagen, Herr, wann haben wir das getan? Sagt der Herr, ja, was ihr einem meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Und die anderen werden auch sagen, Herr, wo haben wir dich gesehen? Ja, was ihr einem meiner Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Als Jesus unterwegs war und Maria und Martha besucht hat, Lukas 10, Vers 40 und 42, in der Richtung, ich glaube, das war so, er sagt auf jeden Fall im Wort Gottes, wenn du einem Menschen ein Glas Wasser gibst, weil er ein gläubiger Mensch ist, ich sag dir, du wirst Lohn bekommen im Himmel dafür. Was ihr einem meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. So, ich glaube, wenn wir unser Leben aus der Perspektive Gottes betrachten würden, würden wir uns manchmal leichter tun, einander zu dienen. Wisst ihr, heute geht es ja um Gleichberechtigung. Ja? Wenn die Frauen ein Kind bekommen, müssen die Männer auch die Windeln wechseln, die müssen auch mal mit dem Kinderwagen raus. Vor 50 Jahren hätte sich, das ist die Generation, die wahrscheinlich heute gar nicht mehr hier sitzt, aber so in den 50er Jahren hätte sich, mein Vater hat so erzählt, der schon lange gestorben ist, ein Mann hätte sich geschämt, mit einem Kinderwagen durch die Straße zu laufen. Das ist einfach nicht Männersache, sondern das ist die Frauensache. Heute ist es anders, die Zeiten haben sich geändert. Aber wenn wir das, was wir tun sollen oder was so uns begegnet, wenn wir es aus Gottes Perspektive sehen würden, würden wir manches leichter tun. Oder umgekehrt man sagen, wenn dich jemand ärgert, dass du zornig wirst, dass du gerne Rache üben würdest, dann sagt dir das Wort Gottes, du pass auf, Rache ist meine Sache, spricht der Herr. Du hast nicht die Aufgabe, dich zu rächen. Du sollst segnen und nicht fluchen. Du sollst deine Feinde Gutes tun und sie nicht verfluchen. So, lasst uns mal noch kurz bei diesen ersten beiden Knechten bleiben, der 5 Talente und die 2 Talente bekommen hat. Nochmals, der Ausgangsgedanke war, habe ich einen Anteil daran, wie ich die Ewigkeit verbringen werde? Es geht nicht nur darum, es in den Himmel zu schaffen, sondern es geht auch darum, was für einen Platz bekomme ich im Himmel. Das spielt meistens keine Rolle, zumindest in der Vergangenheit, aber dieses Wort spricht davon. Denn wenn man dir, also eigentlich entscheidet, dass sich hier auf der Erde, so wie du hier auf der, wie wir hier auf der Erde gelebt haben, das hat Einfluss darauf, wie es im Himmel weitergeht. Und ich habe ein Zitat von diesem weltbekannten Geigenbauer Stradivari. Stradivari-Geigen sind exorbitant teuer. Man hat einmal diesen Mann gefragt, diesen berühmten Geigenbauer, oder dieser berühmte Geigenbauer sagte über sein Handwerk Folgendes. Ich berauben, wenn ich mir mit nachlässiger Hand arbeiten wollte oder würde. In anderen Worten, ich würde Gott berauben, wenn ich nicht mein Bestes geben würde. Gott gibt uns Fähigkeiten. Gott gibt uns Talente. Gott gibt uns Möglichkeiten. Und die Frage ist, was machen wir daraus? Gott hat jedem von uns geistliche Gaben, aber auch besondere Interessen, Fähigkeiten, ja Talente gegeben, die wir auch einsetzen sollen, um ihm und anderen zu dienen. Das ist die Botschaft dieses Textes. Gott gibt uns in unsere Wiege, in unser Leben Potenziale, die wir einsetzen können. Der eine kann gut, manche sind super Talente, die mit Zahlen umgehen können. Die können sich verwirklichen, ja, im Kaufmännischen, ja, wenn es um Zahlen geht. Die anderen sind sprachbegabt. Die können 3, 4 Sprachen locker lernen, manche sogar 6. Die können als Übersetzer dienen oder so etwas. Andere sind Handwerker, Praktiker. Nur wenn die irgendein Teil sehen, Schrott oder so etwas, dann sehen sie in diesem Schrott, da könnte ich noch das und das machen. Handwerker, so wie Bezalel und Oholiab, die in der Wüste die Stiftshütte gemacht haben. In der Wüste, ohne elektrischen Strom, ohne Schleifmaschine, ohne Werk, ohne elektrische Geräte. Handarbeit, Stiftshütte. Arbeit in Silber und Gold mit Holz, Akazienholz, aus diesem störrischen Akazienholz, haben die Bretter gemacht. Nicht mit der Kreissäge, per Hand. Und Qualität. Leute, die begabt sind, mit Metallen zu arbeiten. Und es gibt andere, und so hat jeder von uns irgendwelche Fähigkeiten und Gaben bekommen. Vielleicht eine gute Berufsausbildung hast du bekommen. Andere hätten sie gerne gehabt und haben sie gar nicht bekommen. Vielleicht hast du ein Erbe bekommen. Du hast viel geerbt. Was hast du damit gemacht? Hast du es eingesetzt? Hast du vielleicht vom Gewinn irgendwelche arme Leute unterstützt? Was machen wir mit unseren Möglichkeiten? Diese Fähigkeiten stehen in Verbindung mit Interessen und Gelegenheit, die Gott jedem gibt. Und da sind wir bei Epheser 2,10. Und da möchte ich ganz kurz drauf zu sprechen kommen. Ich habe das extra rausgeschrieben. Und zwar in Epheser 2 sagt der Apostel Paulus Folgendes. Durch Gottes, also es geht um die Errettung, aber auch um unser Leben. Also zuerst um die Rettung. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet und zwar aufgrund des Glaubens. Nochmals, die Erlösung ist umsonst. Wir sind gerettet durch den Glauben. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Gottes Geschenk ist die Errettung. Der Lohn für die Sünde ist der Tod, das Geschenk, die Gabe Gottes, ewiges Leben. Die Rettung gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Also wenn es um die Erlösung geht, um die Rettung, dann können wir diese nicht selber schaffen, sondern wir können sie nur im Glauben annehmen. Annehmen, wie ein Geschenk. Du kannst es annehmen oder ablehnen. Es gibt auch Leute, die Geschenke ablehnen, weil sie sich für nicht würdig halten, ein Geschenk anzunehmen. Das wäre falscher Stolz. Falscher Stolz. Manchmal muss man sich auch beschenken lassen. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Was wir sind, ist Gottes Werk. Epheser 2,10. Und dann, Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. In anderen Worten, Gott schenkt uns das ewige Leben, wenn wir im Glauben dieses Heil annehmen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. So, und jetzt ist die Frage, was machen wir mit diesem ewigen Leben? Was machen wir mit den Fähigkeiten, Gaben, Talenten, die Gott uns gegeben hat? Und hier sagt Paulus in Epheser 2,10, pass auf, in deinem Leben wirst du Gelegenheiten bekommen, wo du Gutes tun kannst. Der Jakobus sagt, wer weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist es zu Sünde. Ich glaube, da haben wir alle drüber Buße zu tun, oder? Wir hatten alle schon mal Möglichkeiten, eventuell Gutes zu tun und haben die Gelegenheiten verpassen lassen, vorbeistreichen lassen. Niemand darf seine Fähigkeiten nur für sich selbst behalten. Gott möchte diese Fähigkeiten, die wir haben, nutzen, um andere durch sie zu segnen und zu ermutigen. So gesehen haben wir nicht bloß Gaben, wir selbst sind eine Gabe. Du bist eine Gabe Gottes an diese Welt. Hallo? Hört man mal Amen sagen, ja? Du bist eine Gabe Gottes an deine Umgebung. Gott will durch dich andere segnen. Wenn du deine Patienten durchknetest und noch ein nettes Wort sagst, immer, dann bist du ein Segen Gottes für andere. Wir könnten durchgehen. Du kannst ein Segen sein. Du, wenn du Verkäuferin bist, was weiß ich, Bäckereifachverkäuferin, wenn die Leute morgens kommen, auch die Ruheständler, die vielleicht einsam sind, und ein paar nette Worte. Du, manche kommen nicht wegen den Brötchen, sondern die kommen, damit sie ein paar Worte reden können. Dass jemand mit ihnen redet, weil sie einsam sind. Inzwischen gibt es ein Einsamkeitsministerium in England und in Deutschland auch. Weil in unserer Gesellschaft viele Leute ganz einsam sind. Wir sind der Segen Gottes für diese Welt. Unsere Potenziale einsetzen, darum geht es. Und es geht darum, nicht nur, dass wir das, was wir in die Wiege gelegt haben, erkennen, sondern es geht auch darum, dass das, was Gott uns in die Wiege gelegt hat oder in unser Leben hineingelegt hat, zu entwickeln, zu entfalten. Gott hat in jedem Menschen einen Samen der Begabung gesät. Und Geschwister, ich sage euch jetzt was, vielleicht seid ihr nicht einverstanden, aber ich bin überzeugt, das ist auch hier in diesem Wort. Es ist eine Sünde, wenn wir unsere Potenziale nicht entfalten. Es geht darum, das ist auch nicht in Ordnung. Wenn du Fähigkeiten hast und du lässt sie verkümmern, du machst nicht daraus. Das ist wie wenn du dein Talent in der Erde verbuddelst. Niemand nützt es. Das ist auch Schuld, da laden wir Schuld auf uns. Es geht darum, das Beste aus dem zu machen, was Gott in unser Leben gelegt hat. Einen Samen der Begabung ist in unser Leben gesägt. Und dieser Same will aufgehen. Er will zu etwas werden, zu einer Pflanze, zu etwas werden. Es liegt an jedem selbst, sich ganz auf Gott zu verlassen, zu wachsen und die Gabe so zu entwickeln, dass andere von der Frucht, die hier wächst und gedeiht, profitieren. Dass wir ein Segen sind für die Menschheit. Und wisst ihr, jetzt sind wir wieder im Reich Gottes. Im Grunde entwickeln sich unsere gottgegebenen Talente und Fähigkeiten erst dann vollständig, wenn wir sie für Gott einsetzen. Ich hatte eine Schulkameradin im Bibelseminar, die war Beamtin. Die musste ihren Beamtenstatus kündigen. Und heute würde man sagen, hey, bist du noch ganz bei Trost? Du hast eine Top-Altersversicherung, du hast einen sicheren Arbeitsplatz und was nicht alles, ein guter Verdienst. Das wirfst du alles weg, damit du Bibelschule besuchst, Bibelstudium machst. Aber wisst ihr, wenn Gott uns ruft, dann zählen nicht die materiellen Vorteile, sondern dann zählt der Gehorsam. Es geht dann darum, Gott zu gehorchen. Und Gott hat für diese Kollegin einen Platz in der Schweiz dann bekommen. Sie hat dort einen Mann gefunden und Gott hat da seine Wege gehabt mit ihr. Reinhard Bondke, der große Afrika-Missionar, hat einmal gesagt, als er auch den geistlichen Dienst angetreten hat, das ist brotlose Kunst, brotlose Kunst. Wer Gott dient, den wird Gott auch versorgen. Und nicht nur kärglich. Aber es ist eine Handlung im Glauben. Es geht um einen Schritt im Glauben zu machen. Natürlich, wenn du deinen Beamtenstatus hinter dir lässt, dann gehst du in ein Risiko ein. Ein Wagnis. Aber Glauben bedeutet, Gott zu vertrauen und solche Wagnisse natürlich nicht kopflos, sondern wenn Gott geredet hat, dann kann man sagen, okay, jetzt kann ich dieses Wagnis auch eingehen. Er hat zu mir gesprochen. Und manche sagen dann, in dem Gottesdienst war einfach, der Kaffee heute Morgen war zu stark. Ich weiß nicht, war das jetzt der Kaffee oder war es Gott? Warum bin ich so aufgewühlt und warum? Das ist nur ein Spaß. Wenn Gott zu uns geredet hat, er kann so zu uns reden, dass wir wissen, dass er geredet hat. Aber wenn er geredet hat, dann sollten wir darauf eingehen. Denn wenn wir nicht darauf eingehen, dann leben wir im Ungehorsam. Und unser Leben kann nicht diese Laufbahn nehmen, diese Entwicklung, die Gott mit uns vielleicht geplant hätte. So, die Talente, wie gesagt, symbolisieren unsere Fähigkeiten, Zeit, Mittel, Gelegenheiten zum Dienst für Gott und andere Menschen. Solange wir auf der Erde sind, hier entscheidet es sich, wie es nachher weitergeht. Hier. Aber heutzutage werden wir vertröstet. Ja, der Gott ist gut und Gott ist Liebe und es wird schon alles gut werden. Na, so einfach ist es nicht. Das ist eine fahrlässige Beruhigungsstrategie für eine ernste Sache. Reich Gottes, Ewigkeit ist eine ernste Sache. Menschen bereiten sich, es gibt enorm viele Versicherungssparten und Leute geben enorme Summen für Versicherungsbeträge aus. Aber alles fürs Diesseits. Aber welche Sicherheit haben wir für das Jenseits? Das ist nur, wenn wir im Willen Gottes leben, wenn wir Gott dienen, wenn wir in einer lebendigen Beziehung mit Jesus Christus stehen. Das ist unsere Sicherheit für die Ewigkeit. Die Warnung liegt in diesem Umgang mit diesem dritten Knecht. Dieser dritte Knecht sagt, Herr, ich wusste, dass du ein harter Herr bist. Du hast das so und so. Jesus sagt in diesem Gleichnis nicht, du hast recht, ich bin ein harter Knecht. Er sagt nur, du hast gesagt so und so was. Aber wenn du das doch so gesehen hast, warum hast du da nicht wenigstens das Geld auf die Bank gebracht, damit es dort wirkt und wirtschaftet? Du hast nichts getan, du hast es nur verbuddelt und die Zeit, und Geschwister, Zeit ist auch Kapital. Zeit, unsere Zeit ist begrenzt, unsere Lebenszeit ist begrenzt. Wir sollten die Zeit nicht verplempern, sondern wir sollten die Zeit nutzen. Nutzen für das Reich Gottes, nutzen, Gott zu dienen, nutzen zur Anbetung, nutzen zu wirken, unsere Potenziale Gott zur Verfügung zu stellen. Dieser Knecht hat seinem Herrn gesagt, ich habe es vergraben. Was ist das Urteil seines Herrn? Du bist ein böser und nicht nur böse, ein fauler Knecht. Ein fauler Knecht. Also, das ist harter Tobak. In einer Kirche sollte man nicht von Faulheit sprechen. Aber das Wort hier spricht von Faulheit. Dieser Mann war faul. Er hat nichts getan. Er hat nur das vergraben und hat die Zeit, die ihm gegeben wurde, die Lebenszeit, die Gelegenheiten, die Möglichkeiten einfach verstreichen lassen. Er hat nichts getan. Das ist fahrlässig. Das ist böse. Und dann heißt es, nehmt ihm das eine und gebt es dem, der 10 hat. Manche sagen, das ist vielleicht unfair, aber das ist die Souveränität Gottes. Er kann mit seinem Hab und Gut, mit seinen Gütern tun, was er will. Ich komme zum Schluss. Dieses Gleichnis ist so viel größer. Man könnte eine Bibelwoche draus machen. Aber das schaffen wir nicht. Ich komme zum Schluss. Gott ist ein gerechter Richter über unser Leben. Am Ende ist Gott der Richter, der alle Faktoren zur Beurteilung unseres Lebens gerecht berücksichtigt. Er gibt uns die Möglichkeiten. Unsere Verantwortung ist, die Möglichkeiten wahrzunehmen. Und Geschwister, das noch zum Ende. Wir sind eine Pfingstgemeinde. Wir glauben auch heute noch an die Gaben des Heiligen Geistes, an das Wirken des Heiligen Geistes in uns. Und wisst ihr, wir brauchen diese Führung des Heiligen Geistes in unserem Leben. Der Heilige Geist, wisst ihr, der ist wie so ein Gentleman. Der flüstert dir ins Ohr, du pass auf, du könntest doch da mal den Nachbar besuchen. Klingel doch mal und lad ihn zum Kaffee ein oder besuch diese alte Frau oder diesen Mann. Oder tu das oder tu jenes oder gib dem was oder tu deinen Enkeln was Gutes oder was weiß ich, tu deiner Frau, deinem Mann was Gutes. Der Geist Gottes leitet uns und zeigt uns die Gelegenheiten, die Gott in unser Leben gibt. Deshalb ist es so wichtig, dass wir lernen, die Stimme des Heiligen Geistes zu erkennen in all dem Stimmengewirr unserer Tage. Wisst ihr, was die massive Stimme, so wie so ein Megafon ist? Die Werbung. Du, pass auf, das Einfamilienhaus, das Einfamilienhaus mit den Eltern und 2 Kindern. Wenn du glücklich sein willst, dann brauchst du so ein Haus. Das ist die Werbung, die Bausparkasse. Hey, du brauchst so ein Haus, damit du glücklich sein kannst. Und für die Hausfrauen, du brauchst jetzt, was weiß ich, ein Thermomix, damit du gut kochen kannst und schnell bist und so weiter. Wenn du glücklich sein willst, dann brauchst du einen Thermomix. Das ist die Werbung. Und die Versicherung sagt, hey, wenn du im Urlaub sicher sein willst, vor Verlust, vor Diebstahl, mach eine Reiseversicherung. Das ist die Werbung. Diese Stimmen kommen alle zu uns. Und dieses Stimmengewirr ist massiv. Die Werbungsindustrie ist so massiv. Warum? Die wollen alle unsere Seele, die wollen alle Einfluss auf uns. Die wollen uns zu Kunden machen und an ihre Firma binden. Aber Gott spricht auch zu uns und sagt, du, ich möchte dich glücklich machen. Gehorche mir, diene mir. Ich werde dir zeigen, was du tun kannst. Du, und wenn du andere glücklich machst, dann wird dieses Glück auf dich zurückkommen. Du wirst ein glücklicher Mensch sein. Du brauchst keinen Alkohol und auch kein, was weiß ich, exorbitante Sachen, sondern diene mir und ich schenke dir Wasser, von dem du nicht mehr durstig wirst. Lebenswasser. Ich schenke dir das ewige Leben. Und, und. Und ich sage euch eins, wenn wir Gott dienen, werden wir die glücklichsten Menschen sein. Auch wenn wir nicht reich sind, wenn wir nicht viel haben, wenn wir einfach nur Gott gehören und Gott dienen, das wird uns Segen einbringen. Und weißt du, irgendwann kommt auch der Moment, wo wir vor den Toren der Ewigkeit stehen. Und dann ist die Frage, wie gehen wir damit um? Können wir geborgen in Gottes Hand diese Tür durchschreiten? Oder kommen uns all die Dinge, die wir hätten tun sollen oder tun können und haben sie nicht getan? Gott wird ein gerechter Richter sein, aber er ist in erster Linie ein liebender Vater. Er will uns nicht, es geht nicht um Produktivität und einen Leistungsgedanke. Es geht einfach darum, Gott möchte durch uns Menschen dienen, er will sein Reich durch uns bauen, aber er zwingt uns nicht dazu, sondern er sagt, komm, ich lade dich ein. Ich möchte dich segnen, möchte dich gebrauchen. Du sollst Teil eines großen Projektes sein, dem Bau des Reiches Gottes. Du kannst Ja oder Nein sagen. Er wird dich nicht zwingen. Aber wenn du Ja sagst, ist eines sicher, der Segen Gottes wird mit dir sein. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du dein Leben gegeben hast, dass du die Herrlichkeit im Himmel verlassen hast. Herr, die Herrlichkeit beim Vater, diese unbeschreibliche Herrlichkeit. Du hast verzichtet. Du hast nicht krampfhaft an diesem herrlichen Ort festgehalten. Du warst willig und hast den Willen des Vaters getan. Bist als Säugling in diese Welt gekommen. Hast ein Leben, alles durchkostet, was an irdischem Leben so zu erfahren gibt. Damit du ein mitfühlender hoher Priester sein konntest. Und hast dein Leben sogar für eine sündige Welt dahingegeben. Du hast uns geliebt, als wir noch Sünder waren. Der Vater hat dich auferweckt. Die Kraft des Heiligen Geistes hat dich auferweckt und zurück in den Himmel aufgenommen. Und jetzt sitzt du zu Rechten des Vaters auf dem Ehrenplatz, um für uns Fürsprecher zu sein, um uns zum Segen zu setzen. Dein Heiliger Geist hast du zurückgelassen, damit er uns leite in alle Wahrheit und durch dieses Leben. Ja, Vater, wir danken dir, dass du uns Gelegenheiten schenkst, dir zu dienen. Lass uns diese Gelegenheiten erkennen. Gib uns Gnade zu erkennen, wozu wir begabt sind, dass wir es dir zur Verfügung stellen können. Ich ehre dich und danke dir an diesem Morgen. Amen. Wer möchte noch beten? Amen. Amen. Ich möchte einfach fragen, während wir die Augen geschlossen halten, im Gebet bleiben, gibt es da jemand, der sagen möchte, Herr Jesus oder Vater im Himmel, ich bitte um deine Kraft, ich möchte dir dienen, ich möchte mich gebrauchen lassen, aber ich bin schwach, ich fühle mich so unwert und unwürdig, aber Herr, nimm, was ich bin und habe, gebrauche du es. Ich habe vielleicht auch ein Problem, Jan. Dann ich mach mal meine Augen auf, wenn du ein Problem hast. Wenn du willst, dass Gott in dein Leben wirkt, dann heb deine Hand. Ich sehe das, ich bete für dich und dann schließen wir das Gebet ab. Ja, ich sehe auch da die Hände und genau. Gott sieht dein Herz und deine Hand. Und ich möchte für euch beten. Herr Jesus, du siehst jetzt auch diese Hände, die hier dein Wort gehört haben, die einen Wunsch haben, einen Wunsch, eine Bitte an dich in ihrem Herzen. Und ich möchte dich bitten, segne diese Geschwister, Herr. Gib ihnen die Antwort, die sie brauchen. Begegne du ihnen, Herr, mit deiner Liebe. Und Herr, ja, gebrauche du sie auf die Art und Weise, wie du es für sie zugedacht hast. Und Herr, wenn dein Herz ist, das dich noch nicht kennt, dann bitte ich dich, Herr, möge deine Liebe dieses Herz erweichen und dass dieses Herz sich öffnet wie eine Blume in der Sonne und sich dir öffnet, damit du in diesem Leben Raum hast und dass dieses Leben in Zukunft mit dir gelebt wird. Dir sei die Ehre und der Dank im Voraus, auch dafür. Amen. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Wir sind schon fast am Ende des Gottesdienstes. Wir